Security ist ein Prozess. Ja, Security ist eine Kombination aus dem, was ich weiß, dem, was ich mache und den Infrastrukturen, die ich dafür einsetze. Und da muss man ein bisschen anders vom Denken herangehen.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstor mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der IT-Komplizen, dem Podcast der Firma Comstor. Ich freue mich heute riesig, den Dietmar Hilke bei mir zu begrüßen. Hallo Dietmar.
Hallo, grüß dich.
Kannst du kurz zwei Worte dazu sagen, was deine Rolle bei Cisco ist?
Ja, das ist ganz einfach. Ich bin im GSSO-Bereich. Mhm. Das ist eine Overlay-Funktion, die sich mit Security auseinandersetzt. Mhm. Und ich bin verantwortlich für alle strategischen Security-Projekte in Deutschland. Okay. Das heißt, alles, was viele Stakeholder hat, besonders fachlich komplex ist oder sehr lange dauert, das sind so Sachen, wo ich dann meinen Spaß dran habe.
Ich wollte gerade noch fragen, das klingt kompliziert, aber wenn du genau das dir Spaß bereitet, dann ist ja ideal. Was ist denn Security eigentlich aus deiner Perspektive?
Security ist eigentlich für mich eine ganz komplizierte Sache und gleichzeitig eine ganz einfache. Ich versuche es mal mit einem Beispiel zu erklären. Stell dir einfach vor, du bist aufgewachsen im Dorf, irgendwo im Hinterland, im, weiß ich nicht, Schwarzwald, Hunsrück, Oberpfalz, was immer du dir da vorstellen kannst, wo man schön,
in meinem Fall
normalerweise
Bayern,
schön Urlaub macht. Ja. Und du gehst zum ersten Mal über den Alex in Berlin. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dir dein Handy geklaut wirst, dass du bei einem Hütchenspieler hängen bleibst und deine Kohle los wirst oder irgendwie anders
oder abgezockt wirst.
Oder eine Rose kaufen. Du fühlst dich unsicher und du bist auch unsicher. Dann triffst du mich und ich erzähle dir 5 Minuten, was du machst, dass du das Portemonnaie zu hast, dass du keinen Blickkontakt hast, dass du auf die Leute nicht reagierst. Und das nächste Mal gehst du über den Alex und du fühlst dich gar nicht mehr unsicher. Mhm. Das heißt, du hast dieselbe Situation, du bist derselbe Mensch und trotzdem hast du 2 unterschiedliche Sicherheitsempfindungen. Mhm. Und das zeigt, dass Sicherheit nichts Statisches ist, mit dem du angehst, sondern Sicherheit ist ein Adjektiv. Ne? Mhm. Also das bezieht sich immer auf eine ganz bestimmte Situation, auf eine Lebenssituation, auf eine wirtschaftliche Situation. Mhm. Und du kannst Sicherheit durch Wissen, durch Information erzielen und verbessern.
Also grob gesagt kann man ja nicht nur Informationen im Allgemeinen, sondern vorbereitet sein, sich auf gewisse Situationen vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall das, worum es eigentlich konkret geht. Jetzt ganz fernab von irgendwelcher Technik oder so. Es geht einfach darum, vorbereitet zu sein.
Das ist das Essentielle, ja. Daher kommt auch dieser Begriff des Sicherheitsrisikos als Unknown, die unbekannten Gefahren, ne? Also das, was du nicht kennst, das, was du nicht weißt, das, worauf du dich nicht vorbereiten kannst oder willst, das ist eigentlich das, wo du das größte Risiko hast.
Das Sicherheitsbedürfnis hast du jetzt super erklärt und das ist den meisten von uns immanent, das ist bekannt. Was gibt es denn sonst für Gründe für Unternehmen, das Thema Sicherheit nicht nur als, ich würde mal sagen, reaktiv, sondern wirklich als absolute Priorität zu verfolgen und auch mit Personal, Geld und Priorität auszustatten?
Na gut, das ist einmal das klare Sicherheitsbedürfnis, das hast du schon formuliert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diverse rechtliche Rahmenbedingungen. Mhm. Und zwar gibt es für die Kritis-Unternehmen das IT-Sicherheitsgesetz, was jetzt in der Version 2.0 vorliegt und schon seit mehreren Jahren die Anforderungen an kommerzielle IT, die Sicherheitsanforderungen an kommerzielle IT regelt. Und es steht zu erwarten, dass in den nächsten Monaten auch die NIS-2-Regulierung aus der EU in Deutschland eintreffen wird, in nationales Recht umgesetzt wird. Und das wird nochmal eine drastische Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Folge haben.
NIS-2 betrifft ja Kritis-Unternehmen, wie du schon gesagt hast. Das werden immer mehr Unternehmen, die unter Kritis geführt werden. Ja. Kannst du da was zu der Entwicklung sagen?
Ja, also Kritis-Unternehmen, Kritis steht ja für kritische Infrastrukturen. Ja. Das heißt Segmente, also Unternehmenssegmente, die für die Daseinsvorsorge des Bürgers relevant waren, wurden bisher als kritisch gefasst. Und mit der NIS-2-Regelung wird es zwei Veränderungen geben. Zum einen werden die Segmente weitergefasst, also mehr Unternehmen von unterschiedlichen Segmenten werden unter die Kritis-Richtlinie fallen. Es werden auch kleinere Unternehmen unter die Richtlinie fallen und es wird in NIS 2 nicht nur um IT-Sicherheit gehen, sondern um die Resilienz von Unternehmen allgemein. Also die Fähigkeit, Angriffen zu widerstehen und die Fähigkeit, auch in kritischen Situationen sein Geschäft weiterführen zu können.
Okay, wenn ich jetzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bin und es gibt eine neue Richtlinie, es gibt ja auch finanzielle neue Richtlinien, steuerlich neue Richtlinien. Security ist da vielleicht nicht zwangsläufig in meinem Fokus. Würdest du sagen, den Unternehmen, die da bald drunter fallen, ist das schon alles bewusst?
Nein, ist es nicht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie abhängig sie von der IT sind.
Ja, das möchte ich sogar unterschreiben, ja.
Wenn du jemanden fragst, wird er immer sagen, ich brauche keine IT, ich kann ohne IT leben. Und meine Antwort ist dann immer, dann gib mir doch mal dein Handy und dann gucken wir mal, wie du die nächsten 2 Stunden klarkommst.
Ja.
Und das zeigt, wie abhängig wir eigentlich in allen unseren Bereichen geworden sind und wie wir deswegen auch dafür sorgen müssen, dass wir diese Technologien oder diese Fähigkeiten, diese Services zur Verfügung haben.
Was würdest du denn als größte Bedrohungen eigentlich sehen? Also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, es gibt Risiken, Cyberattacken etc. pp. Wie sehen die Bedrohungen aus? Weil der Angreifer sich ja auch Gedanken darüber macht, will ich was klauen, will ich damit Geld verdienen? Da gibt es ja verschiedene Aspekte. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Bedrohungen?
Erstmal die Motivation eines Angreifers, also die Motive sind immer gleich. Es gibt eigentlich nur 2 Motive. Das eine ist ein geostrategisches Motiv, das heißt, ich möchte Macht erreichen. Und dann bin ich bei den State-Hackern. Das ist für viele unserer Kunden nicht wirklich das ausschlaggebende Motiv. Das andere Motiv, was ich habe, ist wirklich, ich will Geld erpressen. Und wenn ich Geld erpressen will, dann mache ich das, indem ich Ransomware einsetze. Und wir sehen, dass in nahezu allen Angriffen, also 95 bis 99% aller Angriffe, ist die initiale Anbahnung eine E-Mail.
Also Phishing.
Mit einem Phishing-Kontext, mit einem Spear-Phishing-Kontext, also die sehr dediziert ist auf eine bestimmte Person, auf eine bestimmte Funktion. Und das ist fast immer die Hauptbedrohung, dass der Hauptangriff, über den eine Malware ins Unternehmensnetz, ins Firmennetz kommt und sich ausbreiten kann.
Was gibt's für weitere? Also das Spear-Phishing hast du schon gesagt, Phishing und Social Engineering vielleicht noch?
Also Spear-Phishing ist die E-Mail-Variante, aber Phishing heißt ja, ich versuche jemanden zu manipulieren. Und das mache ich über verschiedene Methoden. Kann ich auch ganz normal per Telefon machen oder über Feedback-Formulare. Also was man zum Beispiel im Moment sieht, ist, dass Kriminelle über ein Feedback-Formular Kontakt zu einem Unternehmen aufbauen und sagen, hey, ich habe hier mein Fotoapparat gekauft und der tut nicht so und bitte helft mir doch mal. Damit eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Mitarbeiter aufbauen, bis sie ihm dann sagen, pass auf, hier, ich schicke dir mal einen ZIP-File mit meinen Einstelldateien rüber, mach das doch mal auf und guck dir an, was damit los ist. Und weil das ja dann schon eine vertraute Beziehung ist, wird dann auch ein kritisches Attachment aufgemacht und der Angriff ist vollzogen und erfolgreich. Das ist eine Kombination aus Social Engineering, wie man diese soziale Interaktion nennt, und einem Ransomware-Angriff. Und besonders perfide ist, wenn ich die Unternehmen sehr gut kenne, wenn ich also hier den Geschäftsführer von auf die Ohren anrufe und sage, pass auf, ich möchte gerne mit dir fusionieren, ne? Ich bin von ARD beauftragt, hier das rüberzumachen, aber wir müssen jetzt mal eine Reise finanzieren und bitte geh doch zu dem Unternehmen XY und kauf dir mal ein Ticket nach weiß ich nicht wo, dann kann ich damit größere Geldzahlungen initiieren, die ganz regulär ablaufen. Wo ich keine direkten Betrugsmethoden ansetzen muss, die aber trotzdem zum Erfolg führen.
Ja, das ist ja theoretisch ist ja das Thema, sag ich mal, in der kriminellen Welt erstmal Vertrauen aufzubauen, die ersten 2, 3 Fälle ganz regulär ablaufen zu lassen, vielleicht auch normal zu leisten, um dann eben mit diesem Vertrauen dann irgendwann, das ist ja.
Genau. Und verschärfen kommt noch hinzu, dass wir jetzt über die generativen AI-Systeme und diese Sprachmodelle halt auch die Sprachbarriere nicht mehr haben. Und das heißt auch ausländische kriminelle Organisationen relativ einfach hier in Deutschland oder auch überall in der Welt aktiv werden können.
Das zeigt aber auch ganz deutlich, was du auch beschreibst, Eintrittstore sind alle unterschiedlich. Ich weiß noch, als ich mit IT angefangen habe, da war irgendwie so die Firewall, war das eine Produkt, was ich brauchte. Die Zeiten sind ja ewig lang vorbei. Security kann niemals ein Produkt sein, aus meiner Perspektive.
Nee, ich habe eben ja schon gesagt, Security ist ein Adjektiv. Ne? Mhm. Also das heißt, Security steht nicht für sich allein. Du kannst ein sicheres Netz haben, also ein Secure Network oder ein Secure Endpoint, ein sicheres Endgerät. Security ist ein Prozess. Ja, Security ist eine Kombination aus dem, was ich weiß, dem, was ich mache und den Infrastrukturen, die ich dafür einsetze. Und da muss man ein bisschen anders vom Denken herangehen.
Und wie würdest du da rangehen? Also wie würdest du so ein Sicherheitskonzept aufbauen? Einfach gesprochen, wir machen jetzt keinen Plan, sondern wirklich, was wären so deine Eckpunkte?
Ich würde mit drei Eckpunkten anfangen. Mhm. Und wir haben eben schon gehabt, du erinnerst dich, wir gehen über den Alex, ne, und du hast ein Risiko. Und dieses Risiko bewertest du aus zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. Ne? Die ist im Alex höher als meinetwegen am Hermann-Ehlers-Platz. Mhm. Ja. Und das Risiko, was du eingehst, also das Schadensausmaß, wie viel Geld du im Portemonnaie hast und wie viel Geld dir verloren geht.
Klar.
Und beide zusammen sind ein Maß für das Risiko, in dem du agierst. Das heißt, das sind die beiden ersten Dimensionen, in denen ich denken muss. Was kann ich tun, um das Eintreten eines Angriffes zu vermindern, zu verringern oder das Eintreten zu erschweren, es dem möglichen Angreifer schwer zu machen? Das ist die erste Richtung. Und die zweite Richtung ist, dass ich dann sage, okay, was kann ich denn tun, um den möglichen Schaden, den ein Angreifer anrichten kann, zu minimieren?
Okay.
Und das führt dann zu dem dritten Punkt, wo ich sage, ich brauche dann auch noch einen Plan. Ne? Also wenn ich schon dabei bin und mir Gedanken mache, dann muss ich mir auch einen Plan machen. Was mache ich denn, wenn das tatsächlich eingetreten ist, wenn tatsächlich einer dran ist? Und wenn du die drei Sachen nimmst, sind das ganz einfache technische Rahmenbedingungen, mit denen du umgehst. Es dem Angreifer schwer zu machen, heißt Authentifizierung einführen, heißt vielleicht ein Internet-Gateway, einen Secure-Internet-Gateway zu nutzen, um den Internetverkehr abzusichern, um mögliche Angriffe zu verhindern. Das Ausmaß zu verringern heißt, wenn ein Angreifer auf dem Rechner ist, auf dem ich meine E-Mail lese, dann soll er da nicht gleich meine gesamten Kundendaten finden und meine Umsätze der letzten 5 Jahre.
Ist vielleicht schlecht, wenn ich die auf dem Webserver speichere. Ja, schon klar.
Also es wäre vielleicht gut, wenn ich dafür einen NAS nehme oder noch besser irgendeinen Cloud-Dienst, weil dann muss ich mir keine Gedanken ums Backup machen. Und das Dritte ist, ich sollte mir wirklich mal einen Plan machen. Wen rufe ich eigentlich an, wenn was kaputt geht? Wo kriege ich ganz schnell Rechner her? Wo kriege ich Infrastruktur her? Wen kann ich fragen, wer mir dabei hilft, das alles wieder aufzubauen? So ganz einfache Fragen, die mir in den ersten 12 Stunden helfen, so einen Angriff zu bewältigen. Das kann man sich einfach mal vorher überlegen, aufschreiben, in den Schreibtisch packen und im Zweifelsfalle tut man sich da ein bisschen besser.
Dazu fallen mir zwei Fragen ein. Die erste ist, ich glaube, häufig lautet die Antwort auf Resilienz und auf Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, also nebst den Rechnern, die ich selbst brauche, ist wahrscheinlich häufig die Antwort die Cloud. Also der Cloud-Anbieter, wer auch immer es ist, ob es ein Hyperscaler oder irgendwas Private ist, das ist häufig die Antwort. Und eine zweite Frage, die ich vielleicht noch mitschieben würde, ist, wie oft findest du diese Voraussetzungen denn vor?
Es verändert sich gerade. Also die Antwort ist die Cloud, weil die Cloud mich entlastet von vielem, was ich sonst selber tun muss. Ganz einfaches Beispiel, ein Backup. Ne? Backup 3-2-1-Regelung, also ich muss 3 Backups machen auf 2 unterschiedlichen Systemen und 1 davon an einem sicheren Ort speichern. Ja, das ist so eine Grundregel, die für jeden gilt. Das heißt aber, 3 Backups am Tag machen. Das ist Arbeit, die ich machen muss. Wenn ich in die Cloud gehe und packe meine Daten auf irgendeinen Cloud Drive, dann macht das jemand anders für mich. Aber ich bin sicher, dass ich die Daten im Zweifelsfall
wieder... Zumindest steht es im Vertrag.
Zumindest steht es im Vertrag und zumindest habe ich, wenn ich den Vertrag habe, jemanden, den ich haftbar machen kann. Also das ist dann... Aber das ist ein ganz anderes Thema. Es geht einfach einfacher. Ein anderes Thema, und was man dann berücksichtigen muss, ist aber auch das Thema Datenschutz. Ne? Also nicht jede Cloud ist gleich gut dafür geeignet. Und da muss man sich schon ein bisschen hingucken, was sind das für Daten, die ich da hinpacke und was ist das für ein Cloud-Anbieter, den ich dafür auswähle. Aber Datenschutz und Datenschutzrahmenbedingungen sind keine IT-Sicherheitsrahmenbedingungen. Das sind zwei komplett voneinander getrennte Vorgehen und Themenfelder.
Jetzt hast du gesagt, was ich ganz gut fand, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren, wird von der IT-Branche meistens mit Produkten beantwortet. Also Endpoint Security und Cloud Security, DNS Security, Firewall etc. pp. Da habt ihr ja auch ein relativ gutes Portfolio. würde ich behaupten. Warum sollte ich nicht nur eine Komponente aus eurem Portfolio nehmen, sondern warum machen die in Kombination am meisten Sinn?
Also grundsätzlich ist Sicherheit so ein Thema, wo man mit 20% des Einsatzes 80% der Sicherheit erreichen kann. Mhm. Aber ich brauche immerhin diese 20%. Das heißt, ich muss einzelne Elemente aus zum Beispiel dem Authentifizierungsprozess machen. Aber ich muss immer davon ausgehen, dass ich nur 80% Sicherheit habe. Das heißt, ich habe immer ein Restrisiko, dass tatsächlich jemand reinkommt.
Ja.
Und das ist die zweite Geschichte. Das ist der Plan B, den ich haben muss. Mhm. Das heißt, wenn der Angreifer dann drinne ist, dann möchte ich ja nicht, dass er meine kompletten Informationen hat, ja, sondern dann möchte ich, dass er vielleicht nur einen gewissen Teil kriegt. Das heißt, ich brauche eine Makrosegmentierung dahinter. Und diese Makrosegmentierung ist ganz einfach. Im einfachsten Fall das, was ich auf meinem Laptop habe und das, was ich in der Cloud habe. Das sind zwei unterschiedliche Segmente. Wenn ich in der Cloud noch sage, okay, das ist eine virtuelle Festplatte, die ist für meine Personaldaten, die sind für meine Produktionsdaten, die sind meine Kundendaten, dann habe ich noch eine verfeinerte Segmentierung. Und ich kann damit sicherstellen, dass ein Angreifer nicht alles kriegt. Und deswegen muss ich einfach breiter denken. Also ich muss mehrere Komponenten in einer Sicherheitsarchitektur, wenn man davon sprechen will, beinhalten. Je mehr Komponenten ich habe, desto mehr muss ich aber auch warten und pflegen. Und deswegen ist es sinnvoll, einzelne Komponenten zusammenzupacken, miteinander zu integrieren und mit möglichst einer gemeinsamen Management-Oberfläche zu versehen. Das haben wir zum Beispiel mit unserer Secure Service Edge gemacht. Mhm. Die Secure Service Edge ist ein Cloud-Dienst, mit dem ich den Zugang von meinen Mitarbeitern in mein Rechenzentrum, in meine private Cloud, in die öffentliche Cloud absichern kann, indem ich dort ein gemeinsames Regelwerk habe, was die Zugriffsberechtigungen für unterschiedliche Cloud-Dienste, für unterschiedliche Rechenzentrumsinfrastrukturen steuert, wo eine virtuelle Firewall drin ist, wo eine E-Mail-Security drin ist, wo eine Data-Loss-Prevention drin ist, verschiedene einzelne Komponenten und Module, die aber gemeinsam gemanagt werden und damit den Overhead, also den Verwaltungs-Overhead für das Unternehmen deutlich reduzieren können.
Den ich ungefragt hätte, wenn ich solche Security-Architekturen auf Produkten verschiedener Hersteller aufbauen würde, das aber immer noch eine Empfehlung ist, da möglichst vielseitig unterwegs zu sein, oder würdest du gar nicht sagen, dass das zwingend erforderlich ist?
Das ist das Thema der Multi-Vendor-Strategie, wie es so schön heißt, oder auf im Sprichwort, don't put all your eggs in one basket. Ja, das ist ein Abwägen. Und das ist ein Abwägen zwischen Effizienz und Effektivität. Und was ich glaube ist, dass es sicherlich nicht gut ist, wenn man eine einzelne monolithische Lösung hat. Also eine Lösung, die alles kann und die auch in sich monolithisch strukturiert, dann einen Single Point of Failure bietet. Mhm. Aber wenn ich eine modulare Architektur habe, eine Plattformarchitektur, deren einzelnen Module unabhängig voneinander entwickelt und weiterentwickelt werden, die sich aber in ein gemeinsames Managementkonzept einfügen und damit eine Plattform bilden, dann habe ich diesen Single Point of Failure Effekt nicht und habe trotzdem die Effizienz in der Bedienung im Management.
Abgerundet wird sowas ja noch, also ich kann mich selber gut aufstellen, das heißt natürlich auch personal- und ressourcenintensiv, auch eine ganzheitliche Lösung mag betreut werden. Ich habe erst neulich gesehen, es gibt Cyber Security Incident Handler bei Großkunden. Habe ich gesehen, es sind ganze Teams, die nichts anderes tun, als eben Recherche und Forensik zu machen. Schlau wäre wahrscheinlich, wenn man sich noch einen Dienstleister an die Seite holt, der im Falle des Falles mir auch noch Unterstützung anbieten kann, weil er Prozesse in place hat, also Prozesse vorliegen hat, Erfahrung hat mit Cyberangriffen, oder? Das würdest du wahrscheinlich auch empfehlen.
Natürlich. Wenn ich das nicht selber machen kann, und das sind halt die großen Unternehmen, die diese CERTs, diese Computer Emergency Response Teams betreiben und SOCs haben, wenn ich das nicht selber machen will, dann kann ich mir einen Dienstleister suchen, der das als Service anbietet. Wir machen sowas auch. Du hast ja mal einen Podcast mit Manuel Beicht auch gehabt zu dem Thema. Den kann man sich da gerne nochmal anhören. Der Manuel hat das mit Sicherheit sehr kompetent erklärt.
Auf jeden Fall.
Natürlich gibt es diesen Effekt, und besonders effizient sind diese Menschen natürlich auch, wenn sie die Tools, die sie im Unternehmen vorfinden, bereits kennen. Und das ist etwas, was wir mit unserem Incident Retainer Service realisieren. Das heißt, dort wird im Vorfeld festgelegt, gemeinsam organisiert, welche Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen etabliert werden, damit, wenn es dann zu einem Vorfall kommt, die Kollegen auch das vorfinden, was sie brauchen und quasi ohne Zeitverzug sofort einsteigen können und in die Rettungsmaßnahmen starten können.
Oder sogar vielleicht proaktiv monitoren. Dazu brauchen sie natürlich auch die Tools, mit denen sie Erfahrung haben, weil ansonsten, es gab in der Security-Welt schon viele Ansätze, alles was Logs, alles was Security-Events ist, immer in einen Topf zu werfen. Dann gab es die Variante, das mit AI zu analysieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, ist trotzdem immer aufwendig geblieben oder hast du eine andere Erfahrung gemacht?
Ja, das ist ein Zeitverzug. Also was du in der Vergangenheit gemacht hast, ist, du nimmst die ganzen Syslogs, schmeißt die zusammen, baust einen riesen Data Lake auf, fängst dann an, dir irgendwelche Suchmuster zu generieren und packst die zusammen. Damit hast du das Problem, dass du erstmal schon in der Quelle unzuverlässig bist, weil das Syslogs gesammelt werden, ist mittlerweile jedem Hacker bekannt. Und das Erste, was der macht, ist, dass er die Syslogs manipuliert und die Hinweise auf seine Aktivitäten rauslöscht. Ja? Also okay. Da bist du dann in einem Garbage-in-Garbage-out-Problem. Deswegen gehen wir einen Schritt weiter und packen zum Beispiel die Netflows mit in diesen Erkennungsprozess mit rein. Mhm. Das heißt, jeder Switch, jeder Router, über den eine Kommunikation stattfindet, speichert die Metadaten und diese Metadaten werden dann über eine Artificial Intelligence ausgewertet und können atypisches und atypisch bösartiges Verhalten erkennen und dem SOC oder dem CERT dann Inzidenz geben, um mal zu sagen, guck mal hier, da musst du ein bisschen tiefer reingucken. Und der zweite Schritt ist, dass ich diese Integration dann nicht auf der Basisdatenfläche mache, sondern auf der Management-Ebene. Das heißt, was wir mit dem SecureX oder mit unserer XDR-Lösung ja machen, ist, dass wir die Informationen, die ich aus ganz verschiedenen Sicherheitselementen, also aus dem Identity Management, aus der Firewall, aus der Network Analytics, aus der E-Mail Security, dass ich die alle in einen gemeinsamen Kontext stelle und darüber dann suchen kann, Forensik machen kann und Analyse machen kann, ob das bösartige Vorgänge sind oder ob das einfach nur der Kollege aus dem Urlaub ist, der alle seine E-Mails auf einmal auf seine Festplatte speichert.
Oder sein Passwort vergessen hat und deswegen sich dreimal mit dem falschen Passwort angemeldet hat. Ich glaube, das ist ja auch was, was viele unterschätzen, dass Cisco als Netzwerkhersteller traditionell eine ganz große Grundlage hat auf seinen Netzwerkinfrastrukturgeräten, ob das nun Access Points oder Switches oder Router sind, eigentlich schon Anomalien an einer Stelle zu erkennen, wo vielleicht viele andere nur mit einer Appliance antworten können oder nur ab dem Endpoint arbeiten können. Und deswegen, wenn du das Netzwerk auch betrachtest, kannst du schon viel feststellen von dem, was passiert.
Das ist das, was uns unterscheidet. Wir kommen jetzt nicht aus der Applikationsecke und haben jetzt irgendein Software-Tool oder ein Sicherheitstool entwickelt, was toll ist. Oder wir kommen nicht aus der Anwendungs- und Betriebssystemecke, sondern wir kommen aus der Infrastrukturebene. Und da ist das Netzwerk, aber da ist genauso gut die Compute-Infrastruktur oder heute die Kubernetes-Docker-Infrastruktur mit dabei. Und was wir halt über unsere Infrastruktur haben, ist eine Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit. Und diese Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit ist auch das Entscheidende, mehr an Information, was dann dieses Mehr an Sicherheit generiert, was unsere Lösungen gewährleisten.
Jetzt haben wir schon gesagt, Lösungen sehr vielseitig. Wie könnte man denn anfangen, solche Lösungen mal zu testen, ob die eine Lücke schließen, die ich vielleicht habe? Oder sollte ich erst analysieren, welche Lücken ich tatsächlich habe? Wie wäre da dein Ansatz? Sollte man das ausprobieren oder sollte man sich erst einen Plan machen, wo es eigentlich fehlt?
Ich bin da so ein Freund von den japanischen Management-Methoden. Und da gibt's das Lean Management. Und die haben mal eins gemacht. Die haben das eine sogenannte Quality Function Deployment Management Ansatz entwickelt. Das heißt, ich mache eine Matrix zwischen Ursache und Wirkung. Mhm. Das heißt, ich gucke mir an, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich zu agieren? Mhm. Und wie relevant sind diese Möglichkeiten für mein Zielbild? Ja, und was wir gemacht haben, ist, dass wir diese Methodik angewendet haben auf IT-Sicherheit. Das heißt, wir haben einfach mal alle Möglichkeiten genommen, die es so gibt, im Sicherheitsumfeld aktiv zu werden. Und dann kann ein Unternehmen in einem anderthalbstündigen Workshop einfach mal hingehen und kann sich angucken, was habe ich denn schon und wo habe ich noch Bedarf und was sind dann die Lösungen, die am meisten einzahlen auf meine individuelle Struktur. Das ist das, der erste Schritt. Also sich einen Plan machen, wo man hingeht und wo man anfängt zu investieren, ist sicherlich wichtig. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, jetzt probiere ich das Ganze mal aus. Und das heißt, wir haben für die meisten unserer Sicherheitslösungen auch Testversionen verfügbar, wo man einfach mal sich runterladen kann, einen Account freischalten kann, das einfach mal antesten kann. Und was ich da jedem nur ans Herz legen kann, ist das Thema DNS Security. Da sieht man ganz deutlich, was in seinem eigenen Netz eigentlich so los ist und was ich auch für Schatten-IT habe, was ich vielleicht schon an Malware bei mir im Netz habe, die ich noch gar nicht sehe.
Nach Hause telefoniert.
Das kann ich jedem nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt als Abschluss noch, die ist kompliziert. Du hattest das vorher schon kurz erwähnt. Hast du eine Methodik, Geld in Relation zu Sicherheit zu setzen? Also damit, das ist wirklich eine schwierige Frage, aber die stellt sich, glaube ich, jeder. Jeder auch, der privat vor Entscheidungen steht, überlegt sich ja immer Mehrwert, Nutzen, wie viel muss es das sein und so weiter. Hast du da einen Ansatz, den du selber propagieren würdest?
Ja, Sicherheit ist messbar.
Okay.
Und das ist zwar ein langjähriger Streit und früher hat man immer gesagt, es gibt kein ROI für Security und dann hat man sich das rausgenommen. Aber doch, es gibt zwei Kennzahlen, mit denen ich messen kann, wo ich in der Sicherheit stehe. Das eine ist die Mean Time Between Incidents und das andere ist, wie effizient meine Security ist. Das ist die Mean Time to Recover. Ja, also die Zeit, die ich brauche zwischen dem Erkennen eines Inzidents und dem wiederhergestellten sauberen Zustand. Damit kann ich sehen, wie effizient ich bin. Dann habe ich meine Investitionen und wenn ich die Inzidenz habe, dann weiß ich auch, was ich für Ausfall hatte. Und damit kann ich halt einen ROI berechnen. Wenn ich das ein bisschen komplizierter und im Vorfeld schon machen kann, dann gibt es das ROSI, das Return of Security Investment, mit dem man mögliche Angriffe sich mental mal durchsimuliert und dann sieht, was hätten die für Auswirkungen auf meine Geschäftsprozesse? Was hätte ich dort für Investitionen, die ich dann machen muss im Falle eines Falles? Was habe ich für potenzielle Rückstellungen, die ich in meiner Bilanz entsprechend ausweisen muss für Sicherheitsvorfälle? Und dagegen kann ich dann auch die Wirtschaftlichkeit rechnen.
Super spannend. Ich glaube, wir können noch ewig weitersprechen. Ich glaube, auch deine Gespräche, du hast selber gesagt, so ein initialer Workshop dauert schon 1,5 Stunden, nur mal eine Orientierung zu finden, um überhaupt zu wissen, wo startet man, wo befindet man sich, wo möchte man hin. Ursache-Wirkungsprinzip hast du auch gesagt. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie du das verstehst, was also ein paar Ansätze gegeben, wo man eine Idee haben kann, wo man beginnt. Fand ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist ein, wie du selber sagst, ein ständig werdender Prozess. Wir haben jetzt eine Idee gegeben, wo man vielleicht anfangen kann zu denken, aber wie gesagt, ein Ende wird nie da sein und das ist wie im Arbeitsleben ständiges Lernen, ständiges Weiterentwickeln. Ansonsten ist irgendwann zu Ende. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Gerne.
Vielen lieben Dank fürs Reinhören bei den IT-Komplizen. Wer wie Dietmar lesen, dem Hören vorzieht, der kann auch Informationen über das heutige Thema nachlesen, siehe Shownotes. Und beim nächsten Mal gucken wir uns gemeinsam mit meinem Kollegen Osman Sübici das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf unsere Partner an.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.